Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.
Das ist das Rabe Info vom Mittwoch, den 20. Mai. Herzlich willkommen. Heute geht es bei uns um diese Themen. In der Schweiz im Warteraum. IranerInnen fordern Klarheit in Bezug auf die Asylpraxis.
Iranisch, wir sind in der Luft.
Dann Energiewende auf Kosten der Moore. Die Energiekommission des Ständerates will den Netzausbau erleichtern und rüttelt dafür am Landschaftsschutz.
Und das ist ganz klar der falsche Weg aus Sicht von BirdLife Schweiz.
Schließlich Regenbogen an der Universität. Ein Verein macht Queerness an der Uni sichtbar.
Es geht aber auch darum, quasi zum Beispiel gewisse strukturelle Prozesse an der Universität hoffentlich mitformen zu können.
Wir reden mit dem Verein am Ende des heutigen Rabe Info. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Sarah Heinzmann. Schön, dass ihr uns zuhört.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Die Welt schaut erneut nach Peking. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping trifft sich heute mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Gleich zu Beginn hätten die beiden die enge Partnerschaft ihrer Länder betont. Putin erklärt laut dem britischen Guardian, dass sich die wirtschaftlichen Beziehungen der beiden Staaten trotz schwieriger Rahmenbedingungen weiterhin sehr stark positiv entwickelt. Beide Staatschefs unterzeichneten gleich mehrere Abkommen zur Zusammenarbeit, so der Deutschlandfunk. Erst letzte Woche traf sich Xi Jinping in Peking mit dem US-Präsidenten Donald Trump. Luftalarm in Vilnius. In Litauens Hauptstadt wurde eine Drohne gesichtet. Man solle sich umgehend an einen sicheren Ort begeben und auf Anweisungen warten, das teilte das Militär in Litauen mit. Im benachbarten Belarus sei eine Drohne gesichtet worden, die in Richtung Litauen flog. Zum wiederholten Male werden Drohnen in baltischem Luftraum gesichtet. Erst gestern schoss ein NATO-Kampfjet eine mutmaßlich ukrainische Drohne über Estland ab. Kein Weiterkommen für die Global Sumo Flotilla. Das israelische Militär habe inzwischen alle Boote der Gaza-Hilfsflotte gestoppt, wie die Zeit Online schreibt. Am Montag war bereits ein Großteil der insgesamt 57 Boote gestoppt worden, teils gewaltsam, wie Angehörige der Flotilla berichten. Über 400 Aktivistinnen werden derzeit von der israelischen Armee festgehalten, so die Organisation, darunter auch 4 SchweizerInnen. Die Boote waren vergangene Woche von der Türkei aus losgefahren. Am Montag hinderte die israelische Marine etwa 41 Boote der Flotte in internationalen Gewässern vor Zypern an der Weiterfahrt und nahm die Insassen fest. Dafür gibt es nun Kritik. Der israelische Außenminister Antonio Tajani fordert eine Untersuchung zum Einsatz von Gewalt durch israelische Streitkräfte. In die Schweiz. Ab dem 12. Juli gelten in der Schweiz andere Regeln bezüglich Asyl und Migration, denn die Schweiz passt sich an den EU-Migrations- und Asylpakt an. Als assoziierter Schengen- und Dublin-Staat übernimmt die Schweiz Teile des Pakets, so der Bundesrat heute Morgen. Neben verschiedenen Gesetzesänderungen sind dafür auch Anpassungen einzelner nationaler Verordnungen notwendig. Der Bundesrat hat an seiner heutigen Sitzung die entsprechenden Teilrevisionen gutgeheißen. Diese Anpassungen sind nicht unumstritten. Aus Sicht der Schweizerischen Flüchtlingshilfe löst der Pakt die bestehenden Probleme in Europas Umgang mit Migration und Asyl nicht, führe jedoch auf Kosten des notwendigen Schutzes für Geflüchtete zu massiven Verschärfungen. Die Berner Finanzkommission appelliert an den Regierungsrat. Systemmängel beim Jahresabschluss müssten behoben werden, so die Kommission heute in einer Mitteilung. Es gebe ungeklärte Differenzen bei den ausbezahlten Sozialversicherungsbeiträgen. Diese Mängel stünden im Zusammenhang mit einer vor 3 Jahren eingeführten Software. Die Finanzkommission reicht daher im Großen Rat eine Planungserklärung ein, damit die Einschränkungen mit hoher Priorität bis zum nächsten Geschäftsbericht vollständig behoben werden, so die Zeitung Der Bund. Damit zum Schluss noch zu einer Meldung aus der Stadt Bern. Anfang Juni beginnen an der Obermattstraße in Bümplitz die Ausbauarbeiten zur Aufwertung des Straßenraums im Zuge des Fernwärmeausbaus von Energie Wasser Bern, kurz EWB. Das teilt die Stadt gestern mit. Bis 2035 werden etappiert über die ganze Stadt verteilt Maßnahmen zur Verbesserung des Stadtklimas, zur Aufenthaltsqualität und der Verkehrssicherheit umgesetzt. Dazu hat die Stimmbevölkerung vor 3 Jahren einem Kredit zugestimmt. Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr, verantwortlich Sarah Heinzmann. Zum Schluss schauen wir noch auf das Wetter. Ab jetzt warten sommerliche Temperaturen auf uns. In der Stadt Bern sind für heute ein paar Wolken, aber vor allem Sonne angesagt bei 21 Grad. Morgen Donnerstag Sonne bei 23 Grad. Noch wärmer wird es am Freitag bei 26 Grad.
Rabe Info.
In der Schweiz im Warteraum. Gestern wurde eine Petition eingereicht. Sie fordert eine Änderung der Asylpraxis für IranerInnen in der Schweiz. Simon Keller mit den Details.
Etwa ein Dutzend Personen hat sich auf der Bundesterrasse vor der Bundeskanzlei versammelt. Einige halten Kartonschilder und Fahnen in der Hand. Darauf steht Bleiberecht für alle oder jahrelanges Warten ist unmenschlich. Damit meinen die hier anwesenden Personen die Situation von IranerInnen in der Schweiz. Sie sind hier, weil sie dem Staatssekretariat für Migration SEM und dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement mit Unterstützung von Campax eine Petition überreichen möchten. Diese fordert einen Abschiebestopp für Flüchtlingsstatus für iranische Geflüchtete. Ins Leben gerufen hat sie Mohsen Masoudi. Er selbst ist aus dem Iran in die Schweiz geflüchtet und hat sich bereits dort politisch gegen die iranische Regierung engagiert. Hier in der Schweiz setzt er sich nun für die geflüchteten IranerInnen ein. Die Petition fordert die sofortige Gewährung des Status B sowie die Aktualisierung der Entscheidungskriterien des SEM. Insbesondere eine Anpassung der Verfahrensprüfung seit Januar dieses Jahres. Denn Ende Dezember, Anfang Januar wurden die Proteste im Iran brutal von der Regierung niedergeschlagen. Gemäß Medienberichten hat die iranische Regierung mehr als 3000 Tote eingeräumt. Die in den USA ansässige Organisation Human Rights Activists News Agency geht von rund 22.000 aus. Andere Schätzungen von im Ausland ansässigen ÄrztInnen gehen von über 30.000 Opfern aus. Der Krieg mit den USA und Israel ab Februar hat die Lage im Iran weiter verschärft und die Regierung geht gegen jegliche Opposition vor. Die andauernde Internetsperre führt dazu, dass Informationen nur schlecht aus dem Land hinaus gelangen. Das führe auch zu einer steigenden Anzahl von Hinrichtungen im Land. Das zeigt unter anderem der kürzlich erschienene Bericht zur Todesstrafe von Amnesty International. Für die Menschen, die hier auf der Bundesterrasse anwesend sind, ist klar, die Schweiz muss mehr tun für IranerInnen, die ihr Land verlassen haben.
Also ich finde die Asylpolitik von der Schweiz sehr unbefriedigend.
Ein anderer Mann ist hier, weil er selbst eine Familie aus dem Iran in der Schweiz unterstützt. Er findet...
Es ist einfach so schade, wenn man diese Leute schlecht behandelt, sie fortschickt, sie nicht wahrnimmt, was das für ein Reichtum ist, der da kommt und von dem auch wir so viel profitieren und lernen können. Und ich verstehe nicht, warum die Iraner nicht auch einen generellen Schutzstatus bekommen, vergleichbar mit der Ukraine mit diesem Schutzstatus S.
Nicht nur die anwesenden Personen, auch Organisationen wie die Schweizerische Flüchtlingshilfe fordern von den Schweizer Behörden die Gewährung von Asyl für IranerInnen, die an den Protesten beteiligt waren. Personen, die nicht als Flüchtlinge anerkannt werden und kein Asyl erhalten, müssten aufgrund der allgemeinen Gewalt eine vorläufige Aufnahme wegen genereller Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs erhalten, so die SFH. Wiedererwägungs- und Mehrfachgesuche von abgelehnten Asylgesuchen iranischer Staatsangehöriger sollten aufgrund der aktuellen Lage bewilligt werden. Die SFH appelliert an die Schweizer Behörden, der gravierenden Menschenrechtslage im Iran Rechnung zu tragen. Das SEM hat die Asylpraxis im Januar angepasst. Asylgesuche, bei denen mit negativem Entscheid und Wegweisung zu rechnen ist, werden vorerst zurückgestellt. Das SEM beobachte die Entwicklung der Lage im Iran weiterhin aufmerksam. Sie werde seinen Mitarbeitenden zum gegebenen Zeitpunkt aktualisierte Handlungsanweisungen erteilen. So hat sich das SEM bisher dazu geäußert. Wenn ein Vollzugshindernis über längere Zeit vorliege, würde der Vollzug zugunsten einer vorläufigen Aufnahme aufgeschoben. Für eine pauschale vorläufige Aufnahme für alle abgewiesenen Asylsuchenden aus dem Iran gäbe es bislang keinen Anlass. So das SEM bisher. Diese Ungewissheit sei schwierig für die IranerInnen hier, erklärt ein junger Mann.
Hier, ich lebe hier 5 Jahre. Ich für mich Antwort nicht wichtig. Ich komme für andere Iranisch. Iranisch, wir sind in der Luft.
Die Menschen fühlten sich in der Schwebe zwischen Stuhl und Bank. Die Petition von Mohsen Massoudi fordert Klarheit, damit sich die Personen als produktive Mitglieder der Schweizer Gesellschaft einbringen können. Die Forderungen der Petition haben fast 3.500 Personen unterzeichnet. Mohsen Massoudi hat sie der Bundeskanzlei übergeben und hofft auf eine Änderung der Schweizer Asylpraxis. Im Anschluss verteilt er Schwarztee mit Safran-Süßigkeiten. Das sei die Gastfreundschaft. Sie gehöre zur iranischen Kultur. Gastfreundschaft, das wünscht Mohsen Massoudi sich auch von den Schweizer Behörden.
Rabe Info.
Die Schweizer Klimapolitik ist ein Balanceakt. Einerseits muss die Schweiz erneuerbare Energien und die dazugehörige Infrastruktur ausbauen. Andererseits gilt es, ökologisch wertvolle Landschaften zu schützen. Beim Ausbau des Stromnetzes ist die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates nun vorgeprescht. Sie will den Schutz der Moore aufweichen, Umweltverbände reagieren empört. Nur Bio berichtet.
Vögel und Insekten wie etwa Libellen finden hier genauso ihre ökologische Nische wie seltene Pflanzen. Die Moorlandschaften von San Bernardino. Der rundblättrige Sonnentau wächst hier etwa oder das Moorpfeifengras sowie das scheidige Wollgras. Neben der Bedeutung für die Biodiversität haben solche Moore noch eine weitere wichtige ökologische Funktion. Obwohl sie nur einen Bruchteil der Erdoberfläche ausmachen, lagert rund ein Drittel der weltweiten Kohlenstoffreserven in Mooren. Wenn sie verschwinden, gelangt zusätzliches CO2 in die Atmosphäre.
Das zeigt, wie extrem wichtig die Moore als CO2-Speicher oder als Kohlenstoffspeicher sind und als Kohlenstoffsenken. Das funktioniert aber nur, wenn die Moore intakt sind, wenn die Ökosysteme in einem guten Zustand sind.
sagt Raphael Ayer von der Naturschutzorganisation BirdLife. 90% der Moore in der Schweiz wurden aber bereits zerstört. Dass die verbleibenden Moore intakt bleiben, diese Zukunft sehen BirdLife und weitere Umweltverbände wie WWF und Pro Natura in Gefahr. Eigentlich sind die Moore in der Schweiz seit der Annahme der Roten Turm-Initiative geschützt. Doch die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerats, kurz UREC-S, äußerte jüngst die Absicht, diesen Moorschutz aufzulockern. Was genau das bedeutet, ist noch unklar.
Es ist noch keine Fahne publiziert vom Beschluss der UREC-S. Wir wissen von daher nicht im Detail, was die UREC-S genau ermöglichen will. Sie hat nur gesagt, dass sie offenbar den Schutz der Moore und der Moorlandschaften aufweichen möchte. Und das ist ganz klar der falsche Weg aus Sicht von BirdLife Schweiz.
Hintergrund ist der sogenannte Netzbeschleunigungserlass, den das Parlament derzeit diskutiert. Damit will die Bundespolitik erreichen, dass die hiesigen Stromnetze analog zu den erneuerbaren Energien ausgebaut werden. Ein Anliegen, das eigentlich breite Unterstützung genießt. Genau diesen Rückhalt gefährdet die Kommission nun, findet Raphael Ayer. Die UREC-S will mit dem Entscheid mehr Spielraum schaffen, wenn es darum geht, bestehende Stromleitungen zu erneuern. Die Kommission will außerdem das nationale Verbandsbeschwerderecht einschränken. Neu sollen Natur- und Umweltschutzverbände nicht mehr bis vors Bundesgericht ziehen können, wenn sie Beschwerden einlegen bei der Planung des Stromnetzes im Zusammenhang mit Wasserkraftwerken.
Grundsätzlich ist jede Einschränkung des Verbandsbeschwerderechts aus unserer Sicht falsch,
sagt Raphael Ayer von BirdLife. Die Einschränkung des Verbandsbeschwerderechts hat das Parlament im Zusammenhang mit den großen Wasserkraftprojekten bereits beschlossen. Geht es nun nach der Ständeratskommission, soll dasselbe auch beim dazugehörigen Stromnetz gelten. Raphael Ayer sieht darin einen Eingriff in rechtsstaatliche Prinzipien und stellt in Frage, ob die kantonalen Gerichte bei diesen Projekten überhaupt unabhängig entscheiden können. Für die UREC-S geht es hingegen darum, dass die geplanten Projekte nicht verzögert werden. Dass es bei diesen Projekten nicht vorwärts gehe, das habe mit dem Verbandsbeschwerderecht aber gar nichts zu tun, entgegnet Raphael Ayer.
Keines dieser 16 Projekte wird von einer der nationalen Natur-, Umwelt- und Landschaftsorganisationen bekämpft oder irgendwie vehement da das Gegenteil gesehen. Im Gegenteil, viele unserer Organisationen arbeiten in entsprechenden Projektgruppen konstruktiv mit. Das heißt, die eigentliche Behinderung dieser Projekte, die stammt nicht von den Verbandsbeschwerden.
Er hofft deshalb, dass die Parlamentskammern die Änderungen der ständerätlichen Kommission rückgängig machen.
Wir hoffen sehr, dass da eine Verbesserung dieser Vorlage erreicht wird, um nicht Moore zu gefährden, um nicht den Klimawandel durch einen schlechten Schutz der Moore weiter anzuheizen, sondern um vernünftige, stabile schweizerische Lösungen zu finden und hier vorwärts zu gehen.
Um die Klimaziele zu erreichen, muss die Schweiz den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben. Für ein stabiles Klima wird sie aber auch auf besondere Landschaften wie die Moore angewiesen sein.
Rabe Info Talk.
Der Verein Queer Uni Bern setzt sich für die Interessen von trans, non-binären, inter-, lesbischen, schwulen, asexuellen, bisexuellen, agender und allen queeren Universitätsangehörigen ein. Es gibt den Verein seit letztem Herbst. Morgen Donnerstag lädt der Verein ein zum Austausch über queeren Aktivismus. Laureen Hablützel ist Doktorandin und Vorstandsmitglied von Queer Uni Bern. Simon Keller hat sich mit Laureen Hablützel gesprochen und wollte als erstes wissen, was genau der Auslöser für die Gründung des Vereins war.
Also ich war bei diesem Impuls gar nicht dabei. Es hat alles angefangen im 2022. Da hat die Universität das erste Mal einen öffentlichen Event organisiert für diesen Eid der Hobbit, also den Internationalen Tag gegen Homophobie, Biphobie, Transphobie. Genau, dort gab es einen offiziellen Event von der Universität und dann haben sie so eine Feedbackbox, also haben sie so gefragt, was die Bedürfnisse sind der Besuchenden oder der Personen, die an diesem Event waren. Und unter anderem war einer dieser Wünsche, dass eben so ein Netzwerk für queer Mitarbeitende an der Universität entsteht. Und dann ist das ein paar Jahre gegangen, aber jetzt sind wir sehr froh, dass der Verein gegründet worden konnte.
Jetzt gibt es den Verein seit letztem Herbst. Ihr habt schon gesagt, es ist ein Verein, der sich für queere Personen einsetzt oder Anliegen von queeren Menschen mit aufnimmt. Was umfasst ihr alles unter dem Begriff queer und an wen richtet er sich sonst noch?
Es ist für queere Mitarbeiter der Universität. Wir haben Aktivmitglieder, die dann auch abstimmen können während den Meetings. Und dann haben wir Passivmitglieder. Und wer sich unter queer versteht, das kann man sich selber definieren. Wer das Gefühl hat, die Person identifiziert sich mit den Anliegen des Vereins, egal was genau das jetzt bedeutet, kann sich dann melden und Mitglied werden.
Was bedeutet das auch für den Verein, die Intersektionalität?
Wie intersektional wir denken, ich glaube, das ist schlussendlich, hängt davon ab, wer in diesem Verein ist. Also ich persönlich, ich bin eine queer-rassifizierte Person, also eine queer woman of color. Das heißt, für mich ist das wie integriert in meinem Denken und ich hoffe, dass ich das auch so quasi einbringe, wenn ich diskutiere mit Personen. Und das Coole an der Universität ist natürlich, dass wir sehr viele Personen ansprechen können von sehr vielen diversen Hintergründen. Und das hoffentlich fließt dann auch ein in das Gedankengut oder in die Konversationen, die wir zusammen haben.
Und was genau sind die Anliegen vom Verein?
Also einerseits gegen außen ist das die Visibilität, also Visibilität schaffen für verschiedene Anliegen, also auf Admin-Ebene oder auch für Events und so weiter. Und dann gegen innen ist die Idee, dass wir ein Netzwerk haben, in dem wir uns gegenseitig unterstützen können, uns austauschen können, einen Safe Space haben, um eben bestimmte Anliegen zum Ausdruck bringen und diese dann zu diskutieren.
Am Donnerstag gibt es diese Veranstaltung, die sich rund um das Thema Aktivismus dreht, queeren Aktivismus. Was genau bedeutet queerer Aktivismus in einem Uni-Kontext?
Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage und ich hoffe, das gibt auch eine spannende Diskussion dann am Donnerstag. Also wir sind ja alle ehrenamtlich dabei, das heißt, wir machen das alles freiwillig. Das sind freiwillige Arbeit, die wir machen. Es geht aber auch darum, quasi zum Beispiel gewisse strukturelle Prozesse an der Universität hoffentlich mitformen zu können. Und zum Teil ist es auch ganz, was eigentlich kleine Sachen sein sollten, wie zum Beispiel die Namensänderung, zum Beispiel einer Transperson. Aber durch das ganze Admin-Verfahren der Universität kann das halt sehr kompliziert und auch abschreckend sein. Und da wollen wir zum Beispiel helfen, das transparenter zu machen und zugänglicher zu machen.
Wo sind die Grenzen auch von Aktivismus innerhalb der Universität?
Einerseits ist es halt eine sehr große Institution mit sehr vielen Schichten von Bürokratie. Innerhalb von der Uni haben wir dann all diese kleinen Organisationseinheiten und ich glaube, das kann zum Teil sehr schwierig sein, das auch zu organisieren, zu koordinieren. Dann haben gewisse von uns zum Beispiel, ich bin eine Doktorandin, das heißt, ich habe diese Doppelfunktion von Studierenden und Angestellten. Ich glaube, das gibt auch wieder gewisse Dinge, wo dann nicht klar ist, ob man sich jetzt an den Studierendenkörper wenden muss oder ist das jetzt, weil ich Angestellte bin.
Ihr vom Verein, ihr übernehmt Aufgaben, die ja auch von einer offiziellen Stelle übernommen werden könnten. Warum habt ihr euch als Verein gegründet und euch nicht dazu entschieden, einfach Forderungen an die Uni zu stellen?
Also einerseits bekommen wir sehr wohl Unterstützung von solchen öffentlichen Stellen, zum Beispiel die Abteilung für Chancengleichheit hat uns auch unterstützt, zum Beispiel bei der Gründung des Vereins und da sind wir sehr dankbar. Also und unterstützt auch weiterhin zum Beispiel bei der Organisation dieses Eide Hobbit Events am Donnerstag ist die Abteilung für Chancengleichheit war dort auch dabei. Aber schlussendlich war die Idee auch, dass quasi die Bedürfnisse von uns so im Bottom-up quasi Funktion kommen sollten, um zu verstehen, was genau sind überhaupt die Bedürfnisse. Und das ist vielleicht einfacher, das auch auszusprechen in einer Gruppe von Gleichgesinnten oder von Peers, quasi gleichgestellten Personen. Aber das heißt nicht, dass wir nicht weiter Forderungen stellen können an die Universität oder an solche öffentlichen Stellen. Aber vielleicht, dass das halt wie gesammelt werden kann und auch das vielleicht auch stärker sein kann.
Was sind die Wünsche des Vereins für die weitere Arbeit?
Also ich finde es sehr cool und wir sind auch dabei, jetzt eben diesen Safe Space aufzubauen, in dem wir uns gegenseitig austauschen und unterstützen können. Ich glaube, für die Zukunft ist es sehr cool, dass wir, weil es cool, wenn wir weiterhin solche Events organisieren können, uns austauschen können mit anderen Netzwerken innerhalb von der Universität. Es gibt ja auch Queer Students an der Uni Bern, andere Organisationen, die gleichgesinnt sind, aber auch außerhalb von der Universität. Das fand ich sehr cool. Und ich glaube einfach, dass wir weiterhin uns einbringen können und dass auch, wenn wir Bedenken haben, dass das auch angehört wird von der Uni.
Sagt Laurin Hablützel, Vorstandsmitglied von Queer Uni Bern. Der Verein veranstaltet morgen Abend ein Podium zu queerem Aktivismus in Institutionen. Der Abend beginnt mit einer Lesung und einem Gespräch mit Mani Ofsar, Autorin des Buches »Ich möchte nicht die perfekte Geschichte schreiben«. Das Buch porträtiert queere, rassifizierte AktivistInnen aus der Schweiz.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Damit sind wir jetzt am Ende angekommen vom Rabe Info am heutigen Mittwoch, dem 20. Mai. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Diese Sendung, die wird um 18 Uhr wiederholt. Habt ihr Anregungen, Feedback oder Kritik zu dieser Sendung oder zu unserem Format ganz allgemein? Dann schreibt uns doch eine E-Mail an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe-Info, das gibt's dann morgen wieder, wie immer um 11. Zum heutigen Info beigetragen haben Simon Keller und Noah Piu, am Mikrofon Sarah Heinzmann.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.